Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze schon die ganze Woche. Frauenpower, wo ist der Fluchtweg? Eigentlich wollte ich nichts Spontanes sagen, jetzt bin ich schon wieder dabei. Ich freue mich, euch zu sehen, das muss ich als allererstes sagen. Alle schönen Gesichter, die schönsten Gesichter sind natürlich die der Frauen und ich... Ah ja. Vielleicht freut ihr euch, auch mein Gesicht zu sehen. Mich hätte es heute Morgen schon fast vom Fahrrad geweht. Also ich war, das war, als ich hierher gefahren bin, ein Windsturm. Und wenn es nach wie vor die Sabine ist, die ja bekanntlich weiblich ist, dann weiß ich jetzt, was Frauenpower ist. Aber ich habe es geschafft, auf dem Fahrrad zu bleiben, mich nicht von der Sabine unterkriegen zu lassen. Und deswegen kann ich jetzt auch heute Morgen über Frauenpower reden. 1787. Dorothea von Schlötzer sitzt in ihrem Zimmer und denkt darüber nach, ob alles, was Mädchen machen dürfen, nur kochen, ein bisschen auf dem Klavier klimpern, drei Brocken Französisch können, sticken und stricken ist. Die Frage, die sich unsere Mädels natürlich auch stellen mit 17 Jahren. Genervt davon, dass Frauen nichts anderes machen sollen. Aber es gibt eine Sache, die ist bei ihr in diesem Jahr außergewöhnlich, weil vor ihr liegen Bücher. Ihr Vater ist ein gelehrter, bekannter Mann, der gegen den Mainstream ist und nicht im Mainstream handelt, sondern der seiner Tochter erlaubt, in diesen Büchern zu lesen und sich zu bilden. Und die Dorothea hat einen Traum, nämlich den Doktortitel zu bekommen. Wäre sie damals schon so visionär gewesen, hätte sie einen Doktorinnentitel gewollt, aber ihr hätte auch einen Doktortitel gereicht. Dieser Vater hat früh gemerkt, mein kleines Mädchen ist wissbegierig, lernt schnell, hat was auf dem Kasten. Und in ihrer Umgebung machen sich natürlich alle Nachbarn, alle Leute über sie lustig. Da fällt dann zum Beispiel der Satz, man stopft doch ein Mädchen nicht mit Wissen voll, das sie sowieso nicht braucht. Ja, die kriegt vielleicht später mal Kinder. Wozu sollte die denn dann eine Gelehrte sein? Und allgemein hin ist ja außerdem, ihr wisst es bekannt, dass zu viel Wissen bei Mädchen auch gefährlich sein kann für die Gesundheit. Was man damals nicht nachweisen konnte, ist heute natürlich längst wissenschaftlich bewiesen, dass zu viel Wissen bei Frauen der Gesundheit schadet. Was heute vielleicht auf Zigarettenschachteln oder früher da noch mit einem Satz stand da wahrscheinlich auf den Büchern für Männer in Ordnung, aber Lesen schadet der Gesundheit der Frau. Wir können heute darüber lachen, weil für uns klar ist, es gibt Aufklärung, es gibt jede Menge Bewegungen, Frauenpower, Frauenrechtlerinnen, die uns dorthin gebracht haben, wo wir heute sind und die das Thema zu Recht, aus meiner Sicht zu Recht aufgerollt haben, dass wir heute jetzt darüber lächeln können, wie die Leute damals gedacht haben. Diese Dorothea von Schlötzer war die zweite Frau in Deutschland, die es tatsächlich geschafft hat, einen Doktortitel zu machen. Das ganze Thema ist damit aber heute noch nicht vom Tisch. Deswegen zittere ich ja auch die ganze Woche schon, wenn es jetzt um Frauen geht, also wenn es um das Thema geht, Bezahlung von Frauen oder was für Berechtigungen Frauen haben und was nicht. Man kann es ja auch mal aus der Seite vom Mann beleuchten. Warum müssen wir im Sportunterricht anders benotet werden als Frauen? Da haben die schon ein anderes Recht. Oder diese Woche war ich im Parkhaus und habe gemerkt, also ich darf nicht auf dem Frauenparkplatz parken, beziehungsweise der mit mir mitgefahren ist, durfte das nicht. Der, bei dem ich mitgefahren bin, genau. Da finde ich es dann natürlich schon auch berechtigt, dass eine Frau ein bisschen weniger Gehalt bekommt, weil sie hat ja auch aus der Tiefgarage einen kürzeren Weg zur Arbeit. Der Konsens ist heute klar. Alle sind sich einig, bis vielleicht noch ein paar Leute, die auf der Baustelle schaffen und sagen, Frauen sind so und so zu sehen. Bitte nicht zurück ins Jahr 1787. Bitte nicht zurück in dieses Jahr, wo man sich mit solchen Ansichten rumschlagen musste. Nur bei einer Gruppe ist man sich nicht ganz sicher, wie sie zu Frauen stehen, und das sind die Christen. Das Problem ist ja, dass wir bibeltreuen Gemeinden nicht nur zurückgehen ins Jahr 1787, sondern dass der Römerbrief im Jahre 60 nach Christus geschrieben wurde. Wenn die Ansichten schon vor 233 Jahren so veraltet waren, wie viel veralteter müssen bitte die Ansichten vor 1960 Jahren gewesen sein? Jetzt kommt die Überraschung. Wenn es um Frauenrechte geht, ist die Bibel das Buch, das den höchstmöglichen Wert von Grund auf der Frau zumisst. Die Bibel, nicht irgendwelche Frauen, die dafür gekämpft haben, sondern das Wort Gottes selbst. Wo schon in der Schöpfung klar wird, Genesis 1, 27, dass Gott den Mensch in seinem Bild schafft, und zwar als Mann und Frau. Hartmut Schmid, Professor für Altes Testament, sagt, dass hier im Hebräischen eindeutig klar die Gleichwertigkeit, wenn es um Wert geht, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau angelegt ist. Und dann noch die Frau geschaffen im Bild Gottes. Wir denken, Gott ist ein Mann. Nein, die Frau ist geschaffen im Bild Gottes. Wenn das kein Wert ist, dieser Wert ist in der Bibel verankert. Ja, aber der Paulus, das weiß ich schon, der war doch jemand, der den Frauen alles verbietet hat und ihnen verboten hat und ihnen ganz klar gesagt hat, was Frauen machen dürfen, oder? Und was nicht. Gerade dieser Paulus schreibt im 16. Kapitel in Römerbrief in höchster Wertschätzung von Frauen, nicht ein negatives Wort, nicht ein Verbot, nicht eine Einschränkung. Was beim ersten Mal durchlesen von diesem Kapitel vielleicht erstmal als Grüßchen und Küsschen-Absatz gewertet wird, entpuppt sich als ein Schatz, in dem gerade die Frauen hochgehalten werden. Wenn ich mich nicht verzählt habe, werden hier ganz explizit 11 Frauen genannt und mir fällt auf, dass Paulus hier mehrere Frauenrechte der etwas besonderen Art verankert und auf 3 diese Rechte möchte ich heute Morgen eingehen. Es sind Frauenrechte, die aus meiner Sicht mehr wert sind, als einen Doktor als Frau machen zu dürfen, die sind mehr wert, als wählen zu dürfen und sie sind mehr wert, als das Recht auf eine feministische Linguistik. Viele Feministinnen kämpfen um Rechte aus Verletzungen heraus. Es gibt sicher auch andere Gründe, warum Frauen Feministinnen werden. Aber ich glaube, dass es oft aus Verletzungen entstanden ist und es ist schade, weil ich denke, dass viele dieser Verletzungen nicht entstanden wären, wenn wir nicht aus den Augen verloren hätten, wie herrlich die Damen in der Bibel beschrieben werden. Erstens, mehr als ein Muss, das Recht zu dienen. Ich möchte lesen aus Römer 16, die Verse 1 und 2. Da schreibt der Paulus, ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Hier geht es um die Phöbe, so heißt diese Gude, die einen Dienst in der Gemeinde gemacht hat, eine Dienerin. Und sie war eine Dienerin, die auf eine Art und Weise gedient hat, die so gut, die so vorbildlich war, dass der Paulus hier eine Empfehlung ausspricht. Wir sind jetzt schnell dabei zu fragen, was für eine Art von Dienst hat die denn gemacht? Was für eine Art von Dienst durfte die in der Gemeinde machen? Aber das spielt für Paulus hier überhaupt keine Rolle. Klar ist, sie hat vielen beigestanden. Und mehr müssen wir auch in diesen Vers gar nicht reininterpretieren, weil uns das schon völlig als Aufgabe reicht. Ich weiß, dass gerade wieder mehrere hier auch in dem Prozess sind, Bewerbungen schreiben zu müssen. Und es ist eine furchtbare Sache. Eine Bewerbung schreiben ist was ultra anstrengendes. Jemanden oder sogar mehrere davon zu überzeugen, dass man die beste Frau oder der beste Mann für diesen Job ist. Das kostet sehr viel Mühe, das kostet gute Formulierungen, das kostet Stunden an Zeit, es kostet ein Einarbeiten in hunderte Formen und Regeln, und die alle für eine Bewerbung nötig sind. Aber es gibt 2 Dinge, die bringen bei einer Bewerbung mehr als jede Form. Erstens, ein sauberer Lebenslauf, in dem sofort klar wird, diese Person weiß, was sie macht. Das wird die Person sofort von Dritter in die erste Stelle bringen, wenn klar ist, oder Friedbert? Wenn klar ist, die Person hat in ihrem Lebenslauf verankert, sie weiß, was sie da macht. Und zweitens, eine Empfehlung schreiben, eine Empfehlung. So eine Empfehlung ist wie ein Cheat. Die Gamer wissen, was ich meine. Wenn der allgemein anerkannte Boss vom Fach ein Empfehlungsschreiben ausstellt, ich habe mit dieser Frau schon zusammengearbeitet und ich empfehle sie uneingeschränkt weiter, dann ist es so viel wert, da wird der Rest von der Bewerbung nebensächlich. Weg vom Business übertragen auf uns und unsere Gemeinde die Frage, wer kann von sich, wer kann von ihrem oder von seinem Dienst in der Gemeinde sagen, dass ich den Dienst so lobenswert ausrichte, nicht nur ich war stets bemüht, sondern so lobenswert ausrichte, dass ich einen exzellenten Lebenslauf vorweisen kann. Ist mein Dienst, den ich für Jesus mache, ein Dienst, der ein Empfehlungsschreiben verdient hätte. Vielleicht gibt es ein paar, die ehrlich sind und sagen, nee, mich wird niemand empfehlen. Die Ehrlichkeit ist schon was ganz Wertvolles, sich das einzugestehen. Und ich empfehle jedem, der sich das eingesteht, das zu verändern. Wir haben so eine geniale Gemeinde und so viele Möglichkeiten, zum Dienst sich einzubringen. Und lass uns diesen Dienst vorbildlich angehen. Ich kann euch übrigens beruhigen, weil der Paulus schreibt in dem Lebenslauf keine Jahreszahlen mit rein. Er schreibt nicht vom Jahr 50 bis zum Jahr 54 nach Christum, hatte die Phoebe einen kleinen Durchhänger. Nee, der schreibt, sie hat den Dienst versehen und sie hat vielen beigestanden. Wir haben die Chance, das zu ändern, wenn wir jetzt kein Empfehlungsschreiben verdient hätten. Aber jetzt muss ich hier unbedingt von hier vorne auch mal ein gewaltiges Statement setzen und sagen, hier in dieser Gemeinde gibt es brutal viele Powerfrauen. Ich bin kein Fan davon, wenn man in einem Gemeindesaal klatscht, weil ich glaube, alle Ehre gebührt Gott. Aber ein Applaus kann ein Ausdruck für Wertschätzung sein. Und vielleicht schaffen wir Männer es jetzt, einmal Standing Ovations für die Powerfrauen dieser Gemeinde zu machen. Warum sitzt ihr? Ich danke Gott, dass es euch Frauen gibt und ich danke euch für alles, was ihr tut und wie ihr euch und eure Gaben einbringt. Ich bin zwar nur der Jugendpastor und nicht der Paulus, aber hier würde es so vielen Menschen, so viele Frauen geben, natürlich auch Männer, aber heute sind die Frauen dran, denen ich ein absolutes Empfehlungsschreiben mitgeben würde. Und es ist nicht mal nur ein, ich würde das tun, sondern ich tue es auch. Allein dieses Jahr gibt es wieder mehrere, die ein FSJ machen oder Auslandseinsätze für Jesus. Gibt ja einige unter uns und ich werde dann öfters gefragt, Josia, da muss man bei der Bewerbung oder bei diesem Formular einen Ansprechpartner angeben, der mich kennt und ein bisschen einschätzt. Darf ich dich da angeben? Und ich sage immer, du darfst mich angeben und ich darf mit dir angeben. Ich kriege dann die Einschätzungsbögen und mir fällt es in den allermeisten Fällen absolut nicht schwer, hier eine gute Empfehlung zu schreiben und eine wertschätzende Einschätzung, weil wir so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die ich hoch loben kann. Manchmal sind die Personen so wertvolle Mitarbeiter, dass ich versucht bin, da reinzuschreiben, absolute Drecksmitarbeit auf keinen Fall nehmen, damit die Person bei uns bleibt und nicht weggeht. Dieser erste Punkt hier ist der längste, deswegen wollen wir hier nochmal kurz stehen bleiben und auch eine Frage stellen. Sehen wir es als einen Wert an, dienen zu dienen? Darf ich dienen oder muss ich dienen? Die Frage möchte ich uns heute Morgen stellen. Darf ich dienen oder muss ich dienen? Ist es für mich mehr als ein Muss? Ist es für mich überhaupt ein Recht zu dienen? In Markus 10, Vers 42 wird die Basis dafür beschrieben und ich möchte es mit uns lesen. Markus 10, Vers 42 bis 45. Da rief Jesus sie, seine Jünger, zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Darf ich dienen oder muss ich dienen? Frauenrechtlerinnen führen teilweise einen verbitterten Anerkennungskampf. Wir wollen etwas gelten. Viele Männer bekommen Rechte, die Männer haben höhere Anerkennung. Sie sind größere Herrscher von Völkern, haben mehr Macht, haben mehr Gewalt. Wie es hier in Vers 42 beschrieben wird. Die als Herrscher gelten, halten ihre Völker niedrig, sind mächtig, tun ihnen Gewalt an. Und deswegen kämpfe ich als Frau so verbittert darum, damit ich mindestens gleich viel gelte, damit ich mindestens gleich groß bin wie diese Männer. Aber diese angeblich so mächtigen Männer sind ein Witz verglichen mit einer treuen Dienerin, die aus Liebe im Zack den Boden wischt. Oder die aus Liebe meine Hemden bügelt, weil ich es nicht auf die Reihe kriege. Diesen Drang danach, groß sein zu wollen, sehe ich bei Frauen. Aber Jesus sagt auch diesen Frauen, wer unter euch die Größte sein will, soll eure Dienerin sein. Das sind die größten Frauen. Lasst uns das Dienen wieder neu als ein Recht entdecken, als ein wertvolles Recht. Ein Übertrag noch für diejenigen, die sagen, Josia, du vergleichst Äpfel mit Birnen. Hier geht es um eine Hauptamtliche, die höchstwahrscheinlich entweder nicht verheiratet oder Witwerin. Und ich bin eben eine Familienmutter, die nicht so viel Zeit hat, um mich für die Gemeinde einzusetzen. Euch möchte ich sagen, ihr seid die Besten. Ich möchte nie wieder hören auf diese Frage, was arbeitest du? Nie wieder hören, ja, ich arbeite zurzeit nicht, sondern ich bin nur Mutter und Hausfrau. Was? Was? Du arbeitest nichts? Wer ist es, der jeden Tag die Kinder in Liebe erzieht, früher aufsteht, damit der Tisch gedeckt ist, sich abends noch das Gejammer vom Mann anhört? Das ist doch der wertvollste Beruf, die wertvollste Arbeit. Und ich wünsche mir von Herzen, dass sich unsere gesellschaftliche Einstellung auch wieder ändert gegenüber denen, die von sich aus, hier geht es ja nicht, die Frau in eine Rolle zu zwängen, die sie nicht möchte, aber es gibt noch Frauen, die das von sich aus gerne tun, die gerne nur Mütter sind, nur Hausfrauen, die es nur Schwachsinn. Die Familie ist eure kleine Gemeinde. Und das belegt auch 1. Timotheus 3, Vers 5, wo die Familie als eine kleine Form der Gemeinde beschrieben wird. Für manche ist es nur spießig, konservativ, pietistisch, aber ich bin so begeistert von meiner Mama, die Managerin, Family Managerin ist von einem Familienunternehmen. Und ich bin so dankbar für meine Frau, die ohne jeden Stolz hinter mir steht. Das sind für mich Powerfrauen. Danke. Zweitens, mehr als ein Gruß, das Recht auf Unterstützung. Wir bleiben noch bei den ersten zwei Sätzen, weil dieser ganze Absatz eben mehr ist als ein paar Grüße an Frauen von Paulus. Hier steht in Vers 2, ich möchte den nochmal vorlesen, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt, wie sich's gehört, würden wir vielleicht heute sagen, wie sich's gehört für die Heiligen. Und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Dass ihr sie aufnehmt, das gehört sich. Aber es ist mehr als nur ein Grüß Gott, schön, dass du da bist, Frau, sondern hier steht, dass wir sie unterstützen in allem, wo sie uns braucht, in jeder Sache. Ich glaube, dass nicht nur die Phoebe ein Recht darauf hat, auf diese Unterstützung. Der Professor Gisikus, es ist auch einer aus Liebenzell, ein Professor, der für Psychologie, der sagt, dass er in unseren Kreisen immer wieder auch Frauen sieht, die auf ihn so wirken, als wären es irgendwelche in die Jahre gekommenen Mütterchen, die nie zur Entfaltung gekommen sind. Frauen, die nie zur Entfaltung gekommen sind. Und das macht ihn richtig traurig. Wie schade ist es, wenn eine Frau in ihren von Gott geschenkten Gaben nicht die Möglichkeit hat, aufzublühen. Nicht die Unterstützung, nicht die Rückendeckung hat, die sie braucht, um blühen zu können. Hier steht, beisteht in jeder Sache. Wir sind als Gemeinde schnell dabei, auch die Aufgaben einzugrenzen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Bieten wir als Gemeinde die entsprechenden Möglichkeiten, dass Frauen aufblühen können. Wir sind dafür verantwortlich, ihnen in jeder Sache beizustehen. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu früh einhake und sage, ja, aber es ist im folgenden Rahmen. Der Paulus muss an dieser Stelle überhaupt keinen Rahmen definieren, weil er dieser Frau vertraut und weil er weiß, dass diese Frau ihren Dienst für Jesus von sich aus in seinem Rahmen gestalten möchte. Stehen wir unseren Frauen so bei, auch wenn es um Hauptamtliche geht? Ich denke, wir sind da als Gemeinde auf einem guten Weg und es passt ja, weil wir in unserer letzten Mitgliedertreffen, Versammlung, zwei weibliche Personalentscheidungen auch getroffen haben, mit so einer großen Einmütigkeit. Hat mich auch ganz arg gefreut. Lass uns dabei nicht stehen bleiben, diese Personalentscheidung getroffen zu haben und vielleicht sogar die Namen zu kennen. Was heißt sogar, das ist ja selbstverständlich. Sondern ihnen in dem Dienst, den sie machen werden, als Gemeinde beizustehen. Nochmal an die Männer. Wir haben es vorhin gehört, es gilt nicht nur für Gemeinde im großen Sinn, sondern auch für unsere Familien. Bin ich mir bewusst, dass meine Frau ein Recht auf Unterstützung hat, ein Recht auf Beistand und ein Recht auf Entfaltung? Kümmere ich mich um die nötige Entlastung, die sie auch braucht, damit Entfaltung für meine Frau möglich wird? Ich meine, das ist eine gute Frage, wo wir auch noch Potenzial nach oben haben. Drittens, mehr als ein Kuss. Auf die ersten Verse sind wir näher eingegangen, dann fallen wirklich etliche Namen. Da wird auch noch ein theologischer Themenkomplex aufgegriffen, auf den vielleicht manche gehofft haben, ich würde heute darauf eingehen. Ich tue es leider nicht. Wen es trotzdem interessiert, der darf nach der Predigt auf mich zukommen. Aber ich möchte noch auf den letzten Vers eingehen und was damit zusammenhängt. Wo steht, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Das Recht, geliebt zu werden. Jetzt wissen wir ja nicht, was mit dem Kuss gemeint ist. Das ist eine Praxis, die, wenn man einen heutigen Kuss versteht, höchstens in Frankreich gelebt wird, nicht in unserer Gemeinde und in Frankreich auch außerhalb der Gemeinde. Die Exegeten gehen davon aus, dass es mindestens eine Umarmung war, dass unter diesem griechischen Wort, das hier steht, mindestens eine Umarmung zu verstehen ist. Man muss für mich persönlich dazu sagen, dass ich jemand bin, der sich mit Umarmungen eher etwas schwer tut. Auch in der Gemeinde, in der ich in Bayern war, war ich nicht als sonderlich frauenfreundlich bekannt. Es hatte nur den einen Grund, dass ich halt Hand geschüttelt habe und nicht umarmt habe wie alle anderen. Ja, ich war noch konservativer als heute, früher. Dabei habe ich die alle gemocht, aber es war eben vielleicht zumindest auf dieser Ebene nicht allzu viel Herzlichkeit. Und heute ist es immer noch so, dass ich oft mit meiner Schulter dann eher einen Check ins Gesicht gebe, anstatt dass eine gute Umarmung ist. Aber meine Einstellung zu Umarmungen hat sich geändert in den letzten Jahren. Letztlich geht es gar nicht um die Umarmungen, sondern um das Bewusstsein, wer diese ganzen Personen, wer diese ganzen Frauen sind, die Paulus hier erwähnt. Ich befehle euch unsere Schwester an. Oder in Vers 13 heißt es, grüßt Rufus den Auserwählten in dem Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Eine Schwester, die nicht seine Schwester ist. Eine Mutter, die eigentlich nicht seine Mutter ist. Er hat hier die Perspektive von Römer 8,16, was er ein paar Kapitel vorher geschrieben hat. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Als seine Kinder sind wir seine Familie. Und in dieser Familie ist das Recht auf Liebe eine Selbstverständlichkeit, ist das Recht auf Herzlichkeit, auf Annahme eine Selbstverständlichkeit und es soll sogar ein Aushängeschild sein. An der Liebe zueinander wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus in Johannes 13, 35. In meiner Familie ist es doch nicht komisch, ist doch nicht sonderbar, wenn ich meine Schwester umarme. Und in Vers 12 schreibt er dann noch, grüßt die Persis, meine Liebe. Also meine Liebe, man könnte sogar eigentlich die geliebte Persis, hat der Paulus eine Geliebte, die heißt Persis. Für uns klingt es heute komisch und es zeigt, dass wir ein seltsames oder ein nicht unbedingt nur biblisches Verständnis von Liebe haben. Wenn ich jetzt sagen würde, hier die Elfriede, meine Geliebte. Was wir komisch finden, zeigt unser falsches Verständnis von Liebe. Ich möchte, dass wir eine Familie sind, auch eine geistliche Familie, in der es nicht komisch ist, sondern selbstverständlich, dass ich als Mann meine Schwester lieb habe. Wie wundervoll Jesus mit Frauen umgeht, ist nochmal eine ganze Predigt für sich. Aber lest doch mal das Evangelium unter dem Gesichtspunkt, wie Frauen eben mehr sind als nur Dienerinnen, wenn man hier von Maria die Geschichte liest. Oder wie Frauen die Ersten sind, die am Grab sind und damit die Ersten, die mit dem Auferstandenen sprechen. Oder wie eine Frau diejenige ist, die Jesus in sich trägt und die Worte von ihm bewahrt. Es ist wunderbar, wie Jesus mit Frauen umgeht. Ich meine, dass die Frauen am meisten aufblühen und die meiste Möglichkeit haben, sich zu entfalten, die geliebt sind und die geliebt werden. Ihr Männer, liebt eure Frauen, steht in Epheser 5, 25 nochmal ein ganz besonderer Auftrag auch an uns als Ehemänner. Dieser Auftrag orientiert sich an der Liebe von Jesus, den wir umsetzen dürfen. Vielleicht ist mal wieder ein Blumenstrauß fällig. Aber in dieser Familie haben nicht nur die Ehefrauen ein Recht, geliebt zu werden. Und ich denke, gerade weil der Paulus hier auch einige Frauen nennt, die offensichtlich alleinstehend sind, dürfen wir auch nochmal über Singles nachdenken. Wir sind eine Gemeinde, die vor allem auf Familien ausgerichtet, aber wir Familien dürfen nicht unsere größere Familie aus den Augen verlieren. Gerade von Singles wird erwartet, oft unterschwellig, oft ganz direkt, dass sie alles in der Gemeinde einbringen. Und das Bemerkenswerte ist, sie tun es auch noch. Sie bringen sich ein und sie machen einen gigantischen Dienst. Aber wir wissen, dass jeder Dienst, der längerfristig nicht auf Liebe basiert oder keine Wertschätzung und gar keine Anerkennung bekommt, schnell für Verbitterung sorgen kann. Und was vielleicht am Anfang noch ein Ich darf dienen war, wird dann bald zu einem Ich muss dienen. Ich erfahre keine Liebe. Ich erfahre keine Wertschätzung. Und endet dann in Verbitterung. Lassen wir es nicht so weit kommen. Wer lädt nochmal ein und wer nimmt nochmal mit auf und wer unternimmt was? Nehmt euch was Konkretes vor, auch heute in dem Gottesdienst. Aber nicht, weil ich es jetzt gesagt habe, sondern weil dieses Grundrecht der Liebe nicht nur ein Recht ist, sondern auch eine Aufgabe beinhaltet. Ich möchte schließen mit dem Blick auf Jesus, der unser größtes Vorbild ist. Jesus, der uns dient. Jesus, der uns unterstützt. Jesus, der seinen Heiligen Geist selbst Beistand, selbst Tröster nennt. Der seinen Heiligen Geist Unterstützer nennt. Jesus, der uns so sehr liebt, dass er dafür ans Kreuz gegangen ist. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht für jeden Mann und für jede Frau. Und darin ist echt Power. Amen.